Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Wie auch im vorigen Jahr nimmt der Kepler-Salon an der langen Nacht der Forschung teil. Und wir freuen uns, dass trotz des immensen Angebotes in Linz so viele gekommen sind. Ich sehe, es sind sehr viele neue Leute da. Ich möchte zum Beginn, zum Ablauf des Kepler-Salons, wie das hier so üblich ist, kurz erklären. Es wird jeder Kepler-Salon auch heute, der heutige Abend wird aufgezeichnet. Deshalb haben wir ein Mikrofon und dann, wenn es nachher Fragen gibt Ihrerseits, bitte warten Sie auf das Mikrofon. Also nicht, dass Sie hier im Raum gehört werden, sondern damit auch Ihre Frage dann im... Dass auch Ihre Fragen dann im Internet auf www.keplersalon.at, können Sie das nachhören, dass auch Ihre Fragen dokumentiert werden. Unser heutiges Thema heißt Intuition und ihr Platz in unserem modernen Leben. Mein Name ist Elfi Schulz und ich selber befasse mich schon seit längerer Zeit auch mit dem Thema Intuition. Und ist Intuition etwas Weibliches oder Männliches oder überhaupt Kreatives? Das werden wir alles oder vieles mehr heute erfahren. Ich begrüße ganz herzlich Roland Kneiger. Herzlich willkommen. Er ist heute schon zum zweiten Mal als Vortragender im Kepler-Salon. Voriges Jahr war das Thema Architektur. Wie leben und bauen wir morgen? Ja, Herr Kneiger ist geboren in Bregenz. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Wien bei Roland Rainer und an der Technischen Universität Eindhoven. 1979 war er Mitbegründer der Vorarlberger Baukünstler. Bekannt geworden ist dadurch die Sendereihe Plus Minus in Vorarlberg. Als Architekt hat er mehrere Schlüsselbauten realisiert und er erhielt viermal den österreichischen Bauherrenpreis. Seit 1996 ist Roland Kneiger Professor an der Kunstuniversität Linz und leitet dort die Architekturausbildung. Er tritt immer wieder mit außergewöhnlichen Projekten an die Öffentlichkeit. Ja, Herr Kneiger, was mich interessieren würde, da ist kein Wort von Intuition drinnen. Seit wann beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Das würde mich einmal ganz als allererstes brennend interessieren. Herzlich willkommen und bitte um Ihren Vortrag.
Ja, Ihre erste Frage nehme ich zum Anlass, um einen Einstieg zu schaffen. Also es hat... Vor 2 Jahren habe ich in der Wochenendausgabe der Presse im Spektrum eine Buchbesprechung gelesen, die 3 neue Publikationen, die sich genau diesem Thema widmen, besprochen hat. Und diese Besprechung hat mich in einem solchen Maß erbost, weil sie war von einem österreichischen Universitätsprofessor für Philosophie, verfasst und ich habe sie als derartig inkompetent empfunden und derartig arrogant über der Sache stehend, aber von ihren gleichzeitig nichts verstehend, dass mich das unglaublich gewurmt hat und vielleicht kennen Sie das, es wurmt einem was und man meint, man muss jetzt da was unternehmen und ich habe mir gedacht, da muss ich einen Leserbrief oder irgendwie reagieren. Ja? Und dann geht es einem ganz oft so, das geht einem ja fast täglich so, wenn man sich über irgendwas erbost, was so im öffentlichen Leben passiert, und dann ist halt meistens so, dass man sagt, naja, das lasse ich wieder liegen und dann kommen wichtigere Dinge und das Thema hat mich aber 3-4 Tage nicht in Ruhe gelassen. Also es hat richtig in mir gearbeitet und am 4. Tag habe ich angerufen bei der Presse und habe gesagt, ich möchte auf den Artikel eine Erwiderung schreiben. Und 4 Tage später war er schon dort und ist dann in der Presse als Erwiderung gestanden. Also meine Sicht des Themas Intuition. Ich habe eigentlich damals, ich habe mich nie explizit mit dem Thema befasst davor, aber ich habe gespürt, dass da etwas in mir ist, das mich enorm packt und dass viele Dinge, die mich interessieren, da so einen Namen so und eine Form gekriegt haben. Also es ist auch dann so, dass ich mich nie mehr weiter so explizit mit der Sache befasst habe, bis die Frau Meier dann zu mir gekommen ist und bei mir urgiert hat, ob wir wieder irgendwas machen könnten, ein Thema. Und da habe ich spontan, intuitiv gesagt, machen wir das Thema Intuition.
Ja? Das ist ein Beispiel für Intuition.
So ist es eigentlich entstanden und eigentlich habe ich jetzt sozusagen auf diesen Abend hin mich dezidiert auseinandergesetzt mit dem Riesenproblem, dass ich so einen Riesenwust an Themen habe, dass ich also den Abend heute wahrscheinlich 40 Mal füllen könnte. Und unglaublich ins Schwimmen gekommen bin, auf was beschränke ich mich jetzt? Ja.
Bitte.
Ja. Also, was ich Ihnen einfach sagen möchte, Ihnen allen, ist, dass Intuition aus meiner Sicht nichts ist, was irgendeines, was irgend von jemandem das Privileg wäre. Ja, man würde es vielleicht so schnell den Künstlern zuordnen, das Thema Intuition. Das Thema Intuition hat aber mit nichts mit der Sache zu tun, die man angeht, mit der man sich befasst, sondern ist eine Frage des Wies, nicht des Was, sondern des Wies. Und dass Intuitionen im ganzen Zusammenhang als Ergebnis daraus auch Kreativität, dass das etwas ist, was wirklich auf dieses Künstlertum in unserem Verständnis beschränkt bleibt, das ist aus meiner Sicht ein sehr großer Schaden. Ich glaube, dass alle unsere Vollzüge Intuition und Kreativität dringend bräuchten. Man sieht das, dass in der Politik die unglaublich abgeht, weil das ist auch Lösungskompetenz, kreatives Lösen von Problemen. Sie wissen, dass in der Wirtschaft sehr wohl auch Kreativität da ist, im unternehmerischen Führen. Man spricht dann von einem goldenen Händchen, das jemand hat, wenn er genau weiß, wann er wo investiert oder auf welche Themenfelder oder welche Märkte er setzt. Ich glaube, dass Kreativität und Intuition etwas ist, was absolut notwendig ist, auch im Alltag, im ganz normalen Alltag der Kindererziehung zum Beispiel. Da hat man manchmal schwerere Probleme zu lösen wie in der Berufswelt, die heikler sind zu knacken, und da ist sie genauso hilfreich und notwendig. Also das heißt, es geht, und das noch einmal gesagt, nicht um das Was, sondern um das Wie bei der Intuition. Und da sind uns alle Felder offen, und deswegen glaube ich und kann ich Sie einladen, dass Sie alle vom Thema betroffen sind. Ich möchte ein bisschen systematisch beginnen. Ich habe das in ein paar Kapitel geordnet und möchte Sie einmal einladen, diese Herkunft dieses Wortes zu verstehen, um damit auch der Sache ein bisschen näher zu kommen, ob ich Ihre Frage, Sie möchten endlich wissen, was es ist, beantworten kann. Das werden wir uns am Schluss, werde ich Sie am Schluss dann noch fragen. Aber Intuition kommt von dem Wort intuito, und das ist im Lateinischen die unmittelbare Anschauung. Ja? Unmittelbare Anschauung, nicht durch das Denken vermittelt. Und über das französische intuitiv, das schreibt man mit F am Schluss, kommt es ins Deutsche zum intuitiv mit V. Die deutschen Begriffe und Übersetzungen, so wie man, wenn man in einem Lexikon oder in Wikipedia nachschaut, dann stoßen sie bei Intuition auf Begriffe wie Eingebung, ja, oder Ahnen, ahnendes Erfassen. Das ist so, wenn man das jetzt auf einen kurzen Nenner gebracht haben möchte, dann sind es die zwei, drei Begriffe dafür. Eingebung bedeutet auf etwas Gegebenes. Ja, etwas, was geschenkt oder gegeben ist oder auch empfangen ist. Man bekommt etwas empfangen, empfängt etwas, ein interessantes Wort, weil dieses Empfangen bei uns ja eine Doppelbedeutung hat. Sie empfangen von mir etwas, aber wir empfangen auch etwas Immaterielles, wenn Sie an den Empfänger denken. Ja? Also der die Wellen empfängt oder die Strahlung empfängt und einfängt. Also das ist so eine, dieses Wort bewegt sich zwischen dem ganz Materiellen, ein Postpaket empfangen, eine Botschaft empfangen, eine Botschaft immaterieller Natur zu empfangen. Also es braucht beim Empfangen auch einen Empfänger oder eine Empfängerin naturgemäß und wir sprechen da immer von nicht materiellen und nicht sichtbaren Dingen. Das Wort Ahnen spielt in der Erklärung des Begriffs auch eine sehr große Rolle und das deutet auf etwas sehr Vages, noch Ungeformtes, Ungefasstes, als etwas, das gefühlt wird, das heißt erahnt wird. Also da kommt jetzt etwas hinein, was man dann auch wieder sauber auseinanderhalten soll, nämlich das Fühlen des Gefühls. Also etwas nicht Kognitives, sondern Gefühltes. Die Ahnung ist ein Gefühlszustand. Und sobald sich Ahnen das Erfassen einstellt, erfassen wir die Sache und werden ihr zunehmend habhaft. Eingebung ist somit etwas Passives, Empfangendes. Ahnen ist ein Gefühl. Es gibt eine ganz große Reihe von Begriffen, die in diesem Feld von Intuition, und wenn man darüber spricht, immer wieder auftaucht, die ich dann auch ein bisschen auseinanderhalten will. Gefühl, Kreativität, Intuition ist auch mit Innovation verknüpft, Inspiration verknüpft, sind aber alles ein bisschen andere Dinge, aber sehr, sehr viel hat es mit dem Gefühl und mit dem Fühlen zu tun. Und ich glaube, es muss nicht auseinandergelegt werden, dass Fühlen und Gefühl etwas anderes ist als Denken und der Gedanke. Darin liegt, in diesem Unterschied, liegt ein historisch ganz brisanter Gegensatz, der immer wieder durch die ganze menschliche Geistesgeschichte und Kulturgeschichte für ein großes Spannungsverhältnis zwischen diesen zwei Welten des Fühlens und des Denkens gesorgt hat. Also schöpferisch oder mehr noch kreativ, Inspiration, Innovation, innovativ, Vision, visionär, das alles wird offensichtlich von der Intuition beeinflusst. Dass wir von der Intuition so wenig wissen, dass sie sich auch selbst eher erahnen als erfahren, wissen lässt, das hat zwar auch mit ihrem Wesenhaften, nämlich der Wahrheit, zu tun, es hat aber auch etwas zu tun mit unserer Kultur, die Gefühl und Intuition eigentlich minderachtet durch sehr, sehr große und lange Zeiträume jetzt schon. Es beginnt, diese Minderachtung beginnt in der Geistesgeschichte der Antike schon und hat immer wieder solche Höhepunkte und dann tritt, also Höhepunkte bei den Stoikern, denen die Apartheid, das ist die Gefühllosigkeit, das Ausschalten vom Gefühl, vom Denken, ein wichtiges Ziel war. Das hat dann zwischen Hochs bei Kant zum Beispiel in der Aufklärung wieder und zieht sich herein in das, was geistesgeschichtlich die letzten Jahrzehnte, um nicht zu sagen das letzte Jahrhundert, determiniert hat und stark bestimmt hat, die wissenschaftliche Haltung, die möglichst lupenrein Emotion, Gefühle, das Subjektive ausschaltet. Jeder und jede von uns war mit der Intuition vielfach in Kontakt. Da vorne kann man noch sitzen, trauen Sie sich einfach, es ist bequemer. Jeder von uns und Sie alle sind permanent in Kontakt. Aber dieser Verdrängungsmechanismus, dass wir dieses Thema nie thematisieren, das macht, das bringt es in so Grau- und Schwarzbereiche unseres Bewusstseins. Und in unserer ganzen Schulerziehung und Erziehung wird das nicht nur nicht gefördert, sondern es wird sogar vom Intellektuellen, vom einseitig Intellektuellen total verdrängt, indem sich das derartig breit macht. Also es hat einerseits schon mit der Wahrheit zu tun, mit der Wahrheit dieses Themas zu tun und dieser Sache zu tun. Es hat aber auch ganz viel mit unserer Orientiertheit, mit dem Scheinwerfer und dem Fokus, den unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung immer weg von diesem Thema lenkt. Darum finde ich, das ist ja spannend, dass wir uns dem Thema da heute einmal widmen können und das ein bisschen in den Fokus nehmen. Also etwas, was uns im Allgemeinen in so einem hohen Maße wie die Intuition aus dem Erleben, dem bewussten Erleben abgeht, der Erfahrung und dem Erfahren abgeht, das müssen wir erst einmal in den Fokus kriegen. Wir müssen es beobachten. Wir müssen uns in die Intuition einüben. Wir müssen sie untersuchen und vor allem ihre Wirkungen und Folgen. Ein Feld, in dem die Intuition eine große, entscheidende Bedeutung spielt, ist, und wo das Denken bei weitem nicht ausreicht, das kennen Sie alles, sind komplexe und große, nachhaltige, wirksame Entscheidungen. Ja? Sie müssen, ich sage jetzt einmal, Sie haben ein Berufsangebot, da müssen Sie ins Ausland überwechseln. Die Kinder müssen die Schule wechseln, sie müssen eine andere Sprache lernen, sie wissen nur nicht, wie sie sich dort integrieren, sie kennen das soziale Umfeld nicht, sie müssen das Alte verlassen. Eine solche Folge komplexer Zusammenhänge, ja, die können denkerisch nicht abgeschätzt und eingeordnet werden. Dasselbe gilt bei der Partnerwahl, dasselbe gilt bei der Wohnortwahl und großen und wichtigen Entscheidungen. Ja. Diese Entscheidung, und die kommt dann im letzten Kapitel oder in der letzten Phase meiner Darstellung dann auf ein paar Tipps und Methoden, wie man der Sache näher kommen kann, diese Entscheidung ist durch die Intuition begleitet und wenn sie bewusst begleitet wird, eine, die allen sehr viel leichter fällt. Etwas, und das ist jetzt ein bisschen was aus dem Prozess, was anfänglich unfassbar, unabschätzbar und noch einmal das Wort vage, konturlos war, das erfährt zunehmend durch die Intuition mehr Kontur, wird zunehmend klarer erkennbar, gewinnt Form und steht letztlich, dann wenn die Intuition erfolgreich war, der Prozess der Intuition erfolgreich war, wohlgeformt als Entscheidung vor Ihnen und schafft eine Gewissheit. Ein Vertrauen, das der Unsicherheit gewichen ist. Es stellt sich Entspanntheit ein. Jetzt sage ich Ihnen Dinge, an was man auch die Intuition erkennen kann. Auch als konkretes Körpergefühl, wenn Sie das beachten. Ja? Entspanntheit als konkretes Körpergefühl. Dann war sie erfolgreich und hat sie zu einem Ergebnis geführt. Als Gemütszustand hat die Intuition die Wirkung, dass sie für Erleichterung, eventuell sogar Freude sorgt, wenn es um die Lösung eines kniffligen Problems geht. Sie können sich entscheiden für oder gegen das Angebot, wie immer oder Ihre Entscheidung ist. Sie haben die Sicherheit. Ob Sie sich jetzt für diese Auslandsreise oder für dieses Auslandsangebot entscheiden oder dagegen, macht keinen Unterschied. Sie fühlen sich sicher und die Entscheidung fühlt sich richtig gut an. Wir sagen das im Wort. Das fühlt sich richtig gut an. Das ist ein Werk und Ergebnis der Intuition. Das war alleine und mit dem Denken nicht zu lösen. Denken hätte sie in dem Fall wahrscheinlich, und das ist eine häufige Möglichkeit, in die Grüblerschleife geführt. Ja? Das ist so diese Permanenzschleife des Denkens, wenn das Denken nicht durch die Intuition einmal herausgeholt wird aus dieser Schleife. Natürlich werden denkend Teilaspekte erwogen. Ja, sie wissen, was sie dort verdienen, sie wollen wissen, wie sie dort wohnen, sie wollen wissen, was das Leben dort kostet, sie müssen wissen, was für Schule die Kinder besuchen, aber ob die dann gut ist oder nicht. Natürlich durchdringt sich das in diesem Entscheidungsprozess, aber geleitet und die Sicherheit gibt nicht das Denken. Der zweite Fall, sie haben nicht Entscheidung zu treffen, sondern sie suchen in einer wichtigen Frage nach einer Lösung. Sagen wir zum Beispiel eine Situation, die sehr verfahren ist. Es gibt zwei Konfliktparteien, die Gegensätze scheinen unüberbrückbar zu sein und sie stehen mittendrin zwischen den zwei möglicherweise noch. Jede Bewegung ist eine Parteiergreifung für oder gegen jemanden, aber sie finden plötzlich für dieses Problem eine Lösung. Plötzlich steht als Ergebnis eine Lösung da. Das kann dann dort sein, wenn die Erleichterung da steht, auch wenn die Lösung durch eine Erleichterung begleitet wird. Die Lösung ist kreativ, sie ist originell, ein Werk der Intuition, unter Umständen sehr, sehr, sehr einfach. Ja, manchmal sind die Lösungen sehr einfach, die komplexer Probleme sehr einfach, nämlich das besteht dann darin, dass plötzlich ein komplexes Problem auf sehr einfache Formel reduzierbar ist und das ist ein sehr kreativer Akt. Auch das kann ein Prozess sein, der nicht so geht, sondern der sich über Wochen entwickelt, vielleicht Monate. Rückblickend scheint manchmal alles ganz einfach und man fragt sich, wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen. Oft sind, ob Entscheidungen oder Problemlösung, der Weg war oft sehr ähnlich. Verworrenheit, Konturlosigkeit zu Beginn, dann wird eine Spur aufgenommen, ein vages Gefühl, das kommt weit vor dem Gedanken, ein vages Gefühl, vielleicht im Körper ortbar, ein Empfinden, es kann ein Unwohlsein, eine Erregung, eine Empfindung klärt sich langsam, das Gefühl wird ortbar und wenn Sie das ausdauernd beobachten, das empfehle ich Ihnen sehr, dann können Sie das im Körper orten. Sitzt es da oder sitzt es da oder sitzt Ihnen das da, dieses Gefühl? Und langsam und allmählich steht es ganz verständlich und plötzlich da. Als Idee, als ganz klar konturiertes, sicheres Gefühl. Es wird verständlich, das heißt, es hat den Verstand erreicht. Aus einem amorphen Etwas, aus einer vagen Ahnung ist ein herauskristallisierendes Gefühl geworden, ein erlebbares, deutliches, sinngeladenes Gefühl, ein Bild, eine Vorstellung, ein Gedanke, eine Idee. So vollzieht sich in etwa der Prozess. Jetzt ist die spannende Frage, woher bezieht die Intuition? Aus welcher Quelle?
Genau, das ist der springende Punkt.
Aus welcher Quelle?
Wissen wir mehr, als wir sagen können? Oder woher
kommt das? Also, man kann eines sagen, das ist, und es gibt eine große Forschung zur Kreativität und Intuition, das ist noch das unbearbeitetste und ungeklärteste Feld. Die Intuition schöpft aus einem Repertoire. Das, so viel kann man sagen. In der Literatur wird dieses Repertoire oft als das Unbewusste, meistens als das Unbewusste genannt. Jedenfalls ist dieses Unbewusste, nennen wir es jetzt einmal, als Arbeitshypothese so unerschöpflich und scheint fast keine Grenzen zu kennen. Unser Denken kann in der Sekunde ungefähr 15 Byte verarbeiten. Byte ist kommt aus der Hirnforschung und das können Sie sich nur als Impulse vorstellen. 15 Impulse, ja. In Wahrheit verarbeitet das Gehirn in der Sekunde aus den Sinnen gespeichert ungefähr 11 Millionen Impulse, ja. Und die gehen irgendwo hin. Wie immer, ja. Wo immer dieses Unbewusste jetzt abgelagert ist, wo immer dieses Repertoire, aus dem die Intuition schöpft, da wissen wir sehr wenig, auch wenn sich der Nebel ein bisschen lichtet. Also die Psychologie jedenfalls bezeichnet diese Quelle als das Unbewusste. Und es ist nicht so sehr entscheidend und von großer Relevanz, solange wir über dieses Repertoire nichts Genaueres wissen, wie wir das benennen. Ja, es gibt unterschiedliche Theorien. Man kann das als Latentspeicher bezeichnen. Ja, es ist die Frage, ist das Unbewusste individuell oder gibt es ein kollektives Unbewusstes? Ja. Es gibt die Theorie der morphogenetischen Felder, ja, die weit außerhalb von unserer Körperlichkeit existieren und in die Wissen eingespeichert wird. Da gibt es interessante Experimente. Der Rupert Sheldrake ist dort der Vertreter, und da gibt es ein berühmtes Experiment, das Sie vielleicht alle kennen. Ich erzähle es Ihnen ganz kurz. Man hat Affen haben entdeckt, dass sie Kartoffeln im Acker ernten können. Ja, das ist eine neue Entdeckung, aber die Affen sind lernfähiger als andere Tiere mitunter. Die graben sich die Kartoffel selber aus, kommen aber drauf, dass diese mit Erde verschmierten Kartoffeln, dass die nicht sehr schmackhaft sind und haben dann angefangen, die irgendwie zu reinigen und haben sich dann auch, wie die Affen das machen, irgendein Gerät hergenommen, das kann ein Stein, ein Stock sein. Und wenn man dann sie beobachtet hat, denkt man, ja, ist gut, jetzt klauen sie eh schon die Kartoffeln, der nächste Schritt, die könnten sie sie abwaschen. Ja. Dann hat man den Affen gezeigt, wie sie die Kartoffeln im Meer, am Meerstrand, am Strand, im Wasser abwaschen und wie viel besser, gründlicher und einfacher.
Salzkartoffeln, ja.
Und was dieses Experiment hat man gemacht und hat eine Feststellung gemacht, dass auf der Nachbarinsel, auf der dieses vollzogen ist, die Affen zum gleichen Moment dieses Waschen der Kartoffeln gelernt haben. Ja. Also das ist eines der Experimente. Ich sage nicht, was da jetzt richtig oder falsch ist, sondern wir können da mit unserer Vorstellung ruhig ein bisschen weiterziehen. Ja, und dann begegnen wir so einem Thema, das vielleicht die Vorstellung ein bisschen weitet. Jedenfalls, das Gehirn hat eine enorme Kapazität, vielleicht als Sende- und Empfangsstation. Ich habe von diesen 11 Millionen Hirnsignalen je Sekunde gesprochen und verglichen. Damit ist unser bewusstes kognitives Denken extrem leistungsarm. Also in welchem Maß auch immer diese Quelle, dieser Speicher im Dunkel unseres Bewusstseins liegt, der Prozess und die Wirkung, seine Wirkung, die schälen sich aus diesem Dunkel heraus. Ist dieser Formwerdungsprozess einer Entscheidung, einer Lösung oder einer Idee oder einer Einsicht erst einmal in Gang gesetzt, gewinnt er zunehmend an Kontur und führt, und das ist jetzt meine Wiederholung und Benachdruckung, zu einem Ergebnis. Die Aufgabe der Intuition nun ist es, diesen Prozess, diesen Entscheidungs- und Lösungsfindungsprozess zu lenken und zu befruchten. Die Ideenfindung durch die Intuition ist ein Transportationsprozess. Ja. Am Schluss steht die wahre Einsicht. Ja, es wird geliefert, die Ware ohne H, die wahre Einsicht, die wird von dem Transporteur, von der Transporteurin geliefert. Also die Intuition ist kein Gefühl. Ja, die Intuition ist das Transportvehikel aus dem Wagen ins Konkrete. Man könnte das anders als Übersetzerin bezeichnen. Die Übersetzerin aus dem, vom Unbewussten ins Bewusstsein, ins Bewusste. Das ist die Aufgabe der Intuition. Also ihre Leistung besteht in der Übersetzungsarbeit der Bestände unseres unbewussten Latenzspeichers in unser gefühltes, gefühltes und gedachtes Bewusstsein. Ist die Übersetzung gelungen, dann liegt ein Ergebnis vor, dessen Richtigkeit von einer Gewissheit begleitet wird, von einem Gefühl der Stimmigkeit, der Sicherheit und der Erleichterung. Je komplexer die Fragestellung war, je durchschlagender die Antwort, umso mehr wird sie von Aufatmen begleitet. Umso mehr stellt sich Erleichterung und Freude ein. Im Ergebnis ist die Intuition körperlich und emotional erlebbar. Im Denken stellt sich Klärung ein. Und was in der Welt der Idee die Lösung ist, ist in der Welt der Gefühle die Erlösung. Also, Intuition führt zu einem auch körperlich ortbaren Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Stimmigkeit. Jetzt ganz kurz, wozu ist sie eigentlich gut und wofür können wir sie brauchen oder einsetzen? Ein paar Stichworte dazu. Also ich glaube, aus dem bisher Gesagten wird eines deutlich. Während das Denken sehr, sehr zielgerichtet ist, eine wichtige Funktion hat, ja, Dinge präzise zu machen, hat das Denken einen sehr, sehr kleinen Lichtkegel, einen sehr kleinen Ausschnitt. Ja. Verglichen mit dem Radius des Denkens ist die Intuition ein Flaneur, ja, die geht nicht zielgerichtet. Die tastet ganze Welten und Räume ab. Die sucht nicht gezielt, sondern sammelt, was ihr begegnet, ja, sammelt Eindrücke, manchmal auch wahllos und offeriert sie. Also wo ist die Intuition hilfreich? Wo können wir sie einsetzen? Ich habe zwei Beispiele bisher genannt. Ich halte mich da jetzt kurz, weil ich möchte mich dann auf was anderes noch ein bisschen mehr vertiefen. 10 Minuten, 15 Minuten noch? Ja. Also okay, dann lasse ich dieses Kapitel weg. Das können wir in der Diskussion dann noch erörtern. Ja? Gut. Ich möchte noch zum Verständnis des Denken was sagen. Also das Denken, das in unserer Zeit so hochgehalten wird, zu dem möchte ich gern noch was sagen. Es gibt aus meiner Sicht zwei Arten des Denkens. Erste, das gezielte und bewusste Denken. Und zum Zweiten, das Alltagsdenken. das klare, bewusste Denken, das in der Philosophie und in unserer Geistesgeschichte so hochgehalten wird, macht einen ganz, ganz kleinen Teil unseres Denkens aus. Ja? Es ist das, das nicht ziellos herumschwirrt, es ist das, das sich auf ein Thema, auf ein Objekt fokussiert. Es umkreist dieses Thema, es richtet sich drauf und dringt in dieses Thema tiefer und tiefer ein. Es sucht zu verstehen, besser zu verstehen. Es sucht eine Frage, die im Raum steht oder gestellt worden ist, zu beantworten oder ein Problem zu lösen. Diese Form des Denkens richtet sich auf ein Ziel. Das Ziel ist die Antwort, das Verstehen die Lösung. Gibt ein zweites Denken, unser Alltagsdenken. Unser Alltag ist ein permanenter Denkprozess. Jede Minute wird vom Denken begleitet. Wir führen ein unaufhörliches Selbstgespräch. Ziel und wahllos streift dieses Denken umher, produziert Erinnerungen, das sind Gedanken, die sich auf die Vergangenheit richten, oder Vorstellungen und Fantasien, das sind Gedanken, die sich auf die Zukunft richten. Es ist nicht produktiv, es ist nur gelegentlich und ganz mäßig uns bewusst und es bindet enorm viel Energie. Es ist nicht gerichtet und führungslos. Manchmal kreist es unaufhörlich um dasselbe Thema. Mitunter martert es uns durch seine unkontrollierbare, penible, peinigende Aktivität. Manchmal sind wir das Opfer seiner Hyperaktivität. Die Frage ist angebracht, die Frage ist, haben wir Gedanken oder haben diese Gedanken uns? Ja, so viel zum Denken. Da hätte ich jetzt noch einiges mehr auszuführen, aber Sie schauen schon auf die Uhr.
Es gibt sicher noch eine Menge Fragen.
Und was wir dringend und wichtig erkennen müssen, ist, dass es Gedanken, die unabhängig von der Emotion bestehen, gar nicht gibt. Ja? Das weiß zwischenzeitlich auch die Wissenschaft. Also, wenn in Hirnregionen etwas ausgeschaltet ist, was für unser emotionales Leben wichtig ist, beispielsweise es wird der Stirnlappen verletzt bei einem operativen Eingriff, bei einem Unfall, durch eine Krankheit oder sowas, dann wird ein wesentliches und wichtiges emotionales Zentrum verletzt. Die Folge davon ist, dass es bei den Menschen zu unglaublichen Phänomenen kommt, obwohl die volle Intelligenz unbeeinträchtigt erhalten blieb. Der IQ ist nach wie vor gleich. Aber kein Gedanke fühlt sich mehr an, ja? Aus keinem Gedanken entsteht eine Neigung, ja, weil das nicht gefüllte leere Hülsen und Gedanken sind. Ja. Leere Worthülsen, leere Sätze, die nicht zur emotionalen Ladung kann. Und dann kommt es bei diesen Menschen zu einer unerhörten Entscheidungsschwäche, die können sich nicht entscheiden. Es kommt zu Phänomenen, die sind, der steht immer irgendwie daneben, hat man das Gefühl. Ja? Es kommt zu so etwas wie einer Art Tölpelhaftigkeit, ja, bei diesen Menschen. Und da gibt es viele beschriebene Phänomene. Also, ein für alle Mal, Gedanken sind immer mit Gefühlen in Verbindung. Die Frage ist nur, ob uns das bewusst ist, ob wir die Wahrnehmung dorthin sensibilisiert haben, oder ob das noch nicht der Fall ist. Letzter Punkt, Frau Schulz. Ich hätte Ihnen jetzt gern, also ich sage Ihnen, ich habe gestern Abend einen irrsinnigen Stress gehabt. Und zwar deswegen, weil ich habe da Material gesammelt und dann kam vorgestern das Erinnerungsmail vom Kepler-Salon, da ist erstens gestanden, um 20.30 Uhr bin ich dran und ich habe gemeint um 19 Uhr und habe das allen meinen Bekannten so kommuniziert. Und zum Zweiten ist dann drin gestanden 20 bis 30 Minuten. Und dann habe ich mich wieder erinnert, ja richtig, das ist ja Diskussion und nur ein Monolog. Und da habe ich einen Stress gekriegt, wie kriege ich jetzt das, was ich da gesammelt habe, ja, in diese kurze Zeit hinein. Drum entschuldigen Sie, wenn ich doppelt so lang brauche. Dann habe ich mir gedacht, jetzt alles, was ich Ihnen da jetzt an Tipps, Empfehlungen, Tricks mitgeben möchte, das bringen gar nicht unter. Und dann habe ich eine Entscheidung gefasst. Ich beschreibe Ihnen jetzt noch abschließend und in aller Kürze, wie für mich dieser Prozess, der hoffe ich für Sie ein bisschen inspirierend ist, zu diesem Abend gefunden hat. Ja. Also, ich knüpfe jetzt bei Ihrer ersten Frage an. Ja. Die Intendantin vom Kepler-Salon war bei mir und hat besprochen, was man für als nächstes machen könnte und was ich gern täte. Und ich habe mich dann spontan aus einer Laune, aus einer Eingebung heraus für Intuition entschieden. Das war vor 9 Monaten in etwa. Ja. Ich weiß, mit so einer Entscheidung beginnt der Prozess, auch wenn ich 8 Monate nichts dafür getan habe. Ja. Aber ich treffe diese Entscheidung und da beginnt etwas. In diesen 8 Monaten, Sie glauben das nicht, was mir alles begegnet ist, in der Literatur, in Zeitungsausschnitten, in Zitaten, die ich nie eingeordnet hätte. Ich habe immer wieder irgendwo was herausgeschnitten, kopiert, eine ganz kleine Notiz gemacht und deswegen sind wir aus dem Grund unglaubliche, das ist meine Methode, so Zettelsammlungen daraus erwachsen. Das heißt, mit der Entscheidung konstituiert sich der Prozess und die Intention beginnt ihre Arbeit und sie können sich in der Zeit vollkommen zurücklehnen. Also die arbeitet in dieser Zeit höchst fleißig für sie. Dann kommt diese Phase, erlebt einen zweiten Schritt. Vor einem Monat ungefähr kriege ich wieder ein Mail, ich soll jetzt meinen Titel nennen und die Kurzbeschreibung fürs Programm und für die Internetankündigung. Das heißt, jetzt Erinnerung, jetzt wird's konkret, jetzt kann mit dieser Wagensammlung, kann ich nicht mehr weiter agieren. Und dann tritt die zweite Phase ein. Also, ich setze mich hier und dahin, ordne das ein bisschen, verfolge ein bisschen ein paar Gedanken und Konzepte konkreter, versuche da ein bisschen eine Struktur hineinzubringen. Manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Aber diese Phase des leichten Herumschwirrens, dieses Flanierens durch die Eindrücke ist in eine neue übergegangen. Diesen Prozess möchte ich Ihnen jetzt abschließend noch ganz kurz besprechen, darstellen. Also ich habe da eine Reihe von Zitaten gehabt, eine Reihe von Gedanken. Und jetzt wird es ernst. Immer wieder sortiere ich, ordne ich, verknüpfe ich, bringe ich Einzelgedanken und Bruchstücke in einen Zusammenhang, strukturiere das langsam, bringe das in eine Reihenfolge, ordne ein paar Kapitel zusammen. Also Sie müssen wissen, ich habe viel mehr als das, was ich Ihnen heute vortrage. Und manchmal ist etwas vage, sehr unklar und sehr unausgegoren. Und dann setze ich mich bewusst hin und denke nicht, sondern ich schaue diese Gefühle von Wahrheit, Unentschlossenheit an und versuche zu beobachten, ob sich ohne mein Einwirken aus dem irgendwas herauskristallisiert. Ich sage Ihnen, eine meiner Quellen ist, ich habe einmal in einem Sabbatjahr, wollte ich ein ganz eigenes Thema machen und habe Psychologie interessiert mich immer schon und habe eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Ja. Man hat mich da zu einem Seminar, zu einem zweijährigen Seminar zugelassen. Und das war sehr, sehr spannende Geschichte und die war sehr, sehr körperorientiert und auf einen kurzen Nenner gebracht, gibt's, ich sage es, ein Schlagwort oder einen Schlüsselsatz, der auch der Titel eines Buches ist, der Körper weiß die Antwort. Ja? Gefühle sind im Körper ortbar, kriegen im Körper Form und sie müssen sich tief auf dieses Körpergefühl einlassen, um dem eine Chance zu geben, dass dieses Gefühl, und das ist ein Phänomen, dass das im Lichte des Bewusstseins, im Lichte dieses Scheinwerfers, nur dann Kontur gewinnt. Sie müssen nichts dazu tun, sondern das nur in diesen Fokus nehmen. Die Therapie heißt übrigens Focusing. Also, ich setze mich immer wieder mal hin, wenn ich irgendwo so unsicher bin, wenn ich irgendwo in einem Prozess, auch meines Berufs, des Entwerfens stecke, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich mich festgefahren habe, um das wirklich diese Situation körperlich zu spüren. Es gibt immer wieder in diesen Phasen Boykottprogramm, sie stehen an. Ja, das sind die spannenden, das sind die entscheidenden Schlüsselpunkte, da können Sie enorm viel lernen. Gedanken können von Gefühlen unheimlich boykottiert werden. Und wenn ich unkonzentriert bin, also ich stelle jetzt eine Hypothese in den Raum, jeder Mensch, wir alle sind gleichermaßen befugt und befähigt und haben das gleiche Talent zur Konzentration. Konzentration ist eine ganz natürliche Eigenschaft. Wenn Konzentration nicht da ist, läuft ein Boykottprogramm. Dann läuft etwas, was sie so in den Bann zieht, dass sie sich nicht auf die Sache, die sie jetzt entscheiden, konzentrieren können. Und dann müssen sie eines machen, sie müssen sich dieser Sache widmen. Sie müssen sich dem Thema widmen, das sie sich jetzt gern widmen möchten, abhält. Ja? Also sie müssen sich ihre Aufmerksamkeit dann dorthin wenden, wo etwas sie so in den Bann zieht und vereinnahmt und besetzt, ja, und besessen macht, das ist die höchste Form dieser Besetztheit, dass sie sich nicht konzentrieren können auf das Thema, das ihnen gerade lieb ist. Also das kenne ich natürlich permanent und wenn ich solche Phasen habe, dann gehe ich bewusst vom Thema weg und schaue, was geht denn jetzt wieder ab? Und da lernen sie unglaublich viel über sich und über kreative Prozesse und über die Intention. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie der Intuition Zeit geben müssen. Das ist ein ganz wichtiger, da habe ich ein ganz schönes Zitat und da geben Sie mir jetzt ein bisschen eine Zugabe. Das kennen Sie vielleicht viele. Rainer Maria Rilke hat gesagt, in einem Brief von einem, der sich in einer Frage sehr unsicher war. Und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben, gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Punkt. Zeit geben und die Antwort präzisieren. Die Frage präzisieren. Und da gibt es eine wunderbare Aussage vom Einstein, der hat gesagt, wenn Sie ein Problem haben und die Frage präzis haben, mit der präzisen Frage haben Sie 80% der Lösung. Ja? Also die präzise Frage, genau nach dem Muster, wenn die Intuition weiß, was sie beantworten soll, dann wird sie am allerproduktivsten. Die Fragen klären. Dann gibt es ganz praktische Dinge, wo es gut ist, sich zu kennen. Ich bin ein Morgenmensch. Ich weiß, dass ich viel kreativer am Morgen bin. am Mittag können Sie mich vergessen, am späten Abend auch. Ja? Mit einem vollen Magen kann ich nicht gut arbeiten, ich muss gut ausgeschlafen sein. Also das sind ein paar Dinge, die mit Beziehung zu sich selbst und zu seinem Instrument haben. Und das ist etwas, was im Allgemeinen ja Frauen viel besser können wie Männer. Ein wichtiger Punkt ist, wenn Sie mit einem Problem anstehen, das ist meine Erfahrung, verbeißen Sie sich nicht rein. Ja? Weggehen, Abstand gewinnen, aufstehen, was trinken gehen, wenn das nicht nützt, hinausgehen, spazieren gehen, wenn das noch nicht nützt, das Problem für 2 Tage liegen lassen. Dem Zeit geben, diesen Prozess, den Sie nicht beeinflussen können, sich selber arrangieren zu lassen. Es gibt ein wunderbares Zitat von einem Naturwissenschaftler: Der Zufall trifft nur den vorbereiteten Geist. Ja? Also die Intuition trifft, können wir jetzt sagen, trifft nur auf den aufbereiteten, beackerten Geist. Also entspannen ist wichtig. Und zum Schluss, und jetzt verspreche ich Ihnen, dass das das Letzte ist, ein Zitat, das ich sehr, sehr liebe, von Pablo Picasso. Ich suche nicht, ich finde. Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Finden wollen von bereits Bekannten im Neuen. Finden, das ist das völlig Neue. Das Neue auch in der Bewegung. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborenen geborgen wissen, die in der Ungewissheit, die Führerlosigkeit, in der Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziel ziehen lassen, nicht menschlich beschränkt und eingeengt das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen, das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gefaltenseins erfährt. Danke.
Wunderbar. Dankeschön. Also wird ein neues Zeitalter jetzt kommen. Zeitalter der Intuition.
Und geht vom Kepler-Salon aus.
Wunderbar. Spirit auf Linz im Kepler-Salon. Ja, bitte, Ihre Fragen. Bitte, da ist schon eine. Alexander?
Was mich gut interessieren würde, ist, also das, was Sie beschreiben, ist alles nachvollziehbar. Man kennt es ja teilweise auch selber. Eine Frage, die sich mir aufdrängt, ein wenig ist sozusagen, weil Sie schon gesagt haben, die Intuition wird immer so ein bisschen als die Gegenposition zur Aufklärung beurteilt. Glaube ich nicht ganz, aber wird oft so gesehen. Die Frage, die ich mir stelle, ist sozusagen, wie unterscheiden Sie jetzt selber sozusagen die wahre Intuition, die Sie jetzt eigentlich beschreiben, und das, was andere sozusagen als Vorurteil vor sich hertragen?
Ja.
Weil man findet ja immer, was man sucht. Das heißt, also wenn jemand ein Vorurteil, ein ganz starkes Vorurteil hat, kann er sozusagen eigentlich nicht intuitiv agieren, findet aber trotzdem permanent unbewusst Bestätigung. Wie kann man diesen Prozess ausweichen oder wie würde man das beschreiben, was das dann eigentlich ist?
Sie kommen auf den... Sie haben eigentlich den wundesten Punkt erreicht mit der ersten Frage schon. Die hätte man gerne erspart. Also wir sind ja eine große Gruppe und da gibt es ja auch vielleicht ein morphogenetisches Feld, das sich aufgebaut hat. Und vielleicht wäre ich dankbar, wenn zu dieser Frage noch jemand anderer als ich was sagen könnte. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, der für mich entscheidend ist. Das Vorurteil, das kommt sofort. Ja? Das kommt sofort, weil das haben Sie da vorne auf Lager. Ja? Das ist Ihr altes Muster, Ihre Stereotype-Handlungsweise. Um Um Intuition und ein bisschen eine tiefere Einsicht von dem zu unterscheiden, müssen Sie sich mit der Reaktion Zeit geben. Ja? Also die Intuition, die hat einen langsameren Prozess und die hat eine größere Nachhaltigkeit und einen tieferen Bestand. Also das Vorurteil ebbt ab bei einer genaueren und ernsthafteren Auseinandersetzung und die Intuition, die wächst zu und wird stärker. Also bessere Antwort habe ich nicht. Aber das ist eine ganz spannende und ganz zentrale Frage. Ja.
Bitte schön.
Da war jemand. Sie, oder? Sie?
Ja. Bitte, Frau Gerli.
Ich habe gelesen, dass zunehmend jetzt, nur weil man eben sagt, also nur das Denken ist so vorrangig, dass zunehmend jetzt auch die emotionale Intelligenz beim Intelligenztest gemessen wird. Mhm. Also das wäre ja eigentlich ein Fortschritt.
Ja. Ja, die emotionale Intelligenz, das ist der Buchtitel vom, wer hat den Namen? Goldman, ja. David Goldman heißt er, ist der Wissenschaftsreporter von der New York Times. Der hat das vor 15 Jahren ungefähr geschrieben, ist ein ganz bahnbrechendes Buch. Und ich glaube, weil ich jetzt, also ich habe mich nur lang selber befasst mit diesem großen Thema und in jüngerer Zeit eben auch inspiriert durch den Kepler-Salon und dieses jetzt zu fokussierende, auf den Punkt zu bringende Thema, übersehe ich ein bisschen, was es da an Literatur gibt und was sich da auftut. Gott sei Dank tut sich da was auf, ja, weil Sie erleben, also wenn Sie sich dann sensibilisieren, dann erleben Sie tatsächlich diesen Mangel an emotionaler Intelligenz in Ihrer Umgebung oder vielleicht sogar bei sich selber in einem enorm hohen Maß. Ja, aber ich glaube, da tut sich was und da kommt was in Bewegung. Ja.
Bitte. Moment, bitte, kleiner Moment.
Bitte. Ist die sexuelle Intelligenz ein Teil der emotionalen Intelligenz oder wieder eine eigene?
Aha, das habe ich noch nie gehört.
Also, es gibt sogar ein Buch mit diesem Titel.
Aha.
Ich hab das Buch, aber ich bin noch nicht zum Lesen gekommen, obwohl ich schon 70 Jahre vorüber bin.
Okay, das wäre also ein eigenes Thema.
Also die Frage, vielleicht wäre ein eigener Abend des Kepler-Salons der sexuellen Intelligenz zu widmen. Ich denke, dass die vielleicht auch mit der emotionalen Intelligenz zu tun hat, aber ich bin mir nicht sicher, was dort als solche bezeichnet ist. Ich kann da nicht antworten.
So, bitte, da haben wir noch eine Frage.
Ja,
und ich habe eine Frage. Sie haben am Anfang gesagt, dass diese Intuition mehr Frauen zugeordnet wird. Warum? Warum glauben Männer, dass Frauen intuitiver sind oder mehr diese Fähigkeit besitzen als Männer?
Ja.
Ist das überhaupt messbar?
Ja.
Oder haben Sie irgendwelche Beispiele, dass die Wissenschaft das gemessen hat, dass es einen Unterschied gibt?
Ja. Also, ich glaube von der Grundvoraussetzung, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Aber ich glaube, dass es natürlich in der Erziehung etwas gibt, was diesen Eindruck unterstützt. Ja. Also mein Vater hat einfach, das war einfach so, ja. Der hat es immer lächerlich gemacht. Mhm. Der hat immer emotionale Entscheidungen, das hat er auch so benannt, lächerlich gemacht.
Auch wenn sie dann richtig waren.
Ja, ich meine, das ist ja vollkommen ein Irrtum. Ich habe ja da auseinandergeführt, dass es ja überhaupt keine Entscheidung ohne diese emotionalen Komponente gibt. Ja. Aber ich glaube, den Frauen hat man einfach mehr zugestanden diesbezüglich und die haben die Möglichkeit gehabt, das mehr zu leben, zu praktizieren, in ihrem Bewusstsein und in ihrem Fokus zu haben. Man hat sie auch nicht so getrimmt auf dieses Rationale und das hat es begünstigt. Aber ich glaube nicht, dass es von der Grundvoraussetzung einen Unterschied gibt von der kulturellen Prägung, von der ich auch glaube, dass sie sich zunehmend auflöst, ja. Aber schon in dünnen Spuren, also unsere Schulbildung geht ja an dem Thema noch immer vollkommen dran vorbei, aber dass sich da die Grenzen verwischen. Also in der Kunst war es sicher nicht so, dort waren die Männer sicher auch gleichermaßen intuitiv und kreativ, immer. Dort hat man das dem Thema auch zugestanden.
Welches Erscheinungsbild hat jetzt bei Ihnen zum Beispiel die Intuition? Ist das eine Stimme oder sind das Bilder?
Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist ein großes Kapitel, zu dem ich heute nicht gekommen bin. Also, Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Unsere Sprache, unser Denken operiert mit Worten und Sätzen. Ja? Das Denken kann operieren, Sie können, wenn Sie ein Jahr lang in England waren, werden Sie mit englischen Worten und Sätzen denken, ja? Wenn Sie die immer hören. Also diese Worte und Sätze sind austauschbar und sind reine Begriffe und Worthülsen. Ich sage jetzt einmal Wald, Wiese, See. Ja? Kein Problem. Also Worthülsen, wenn die nicht geladen werden mit Erfahrung, und das ist eine gute Frage, und diese Erfahrung kann ganz vielfältig sein, das kann der See, das können Gerüche sein, das können Bilder sein, das sind in Summe Atmosphären. Ja? Das heißt, ab dem gewissen Zeitpunkt, und dann beginnt emotionale Intelligenz, wird der tote Begriff, die Worthülse See, wird zu etwas, was in Ihnen genau dieses ganze Emotionale heraufholt, diese Atmosphäre lebendig macht. Wenn das nicht der Fall wäre, würden Sie nie einen Roman lesen, weil der vollkommen uninteressant ist. Ja? Ein guter Literat packt in diese Worte eine Dichte an Atmosphären und Bildern hinein, Gerüche, Töne, Stimmen, alles können da drin sein. Ja? Und Sie können als begabter Leser, der diese Welt der Emotion zum Schwingen bringt, weil er den Resonanzkasten dafür hat, und da sind wir alle sehr unterschiedlich ausgestattet mit dem Resonanzkasten, dann sind Sie ein begabter Leser. Und wenn, und das ist die neue und moderne Form des Analphabetismus, wir haben Menschen, die können den Satz lesen, aber die wissen am Schluss nichts, ja, da kommt nichts zum Klingen. Ja, das ist eine ganz moderne Form des Analphabetismus. Also da wird kein Wort aufgeladen. Ja?
Wollten Sie was? Nicht. Okay, habe ich. Okay, bitte.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Und wie sind Sie zu diesem Vorauswissen gelangt?
Zu welchem Vorauswissen?
Ja, dass Sie diese Stimmung oder Atmosphäre zulassen. Da muss ja auch eine Programmierung stattgefunden haben.
Ja, ich glaube, das ist seit Menschheitsgedenken ist das eine Frage umfassender Bildung. Ja? Also ich glaube immer, dass gebildete Menschen nicht eindimensional sind, ja? Sondern dass sie nicht nur in leeren Begriffen und Worthülsen agieren können, dass die emotionale Bildung und Intelligenz immer ein Bestandteil war, ob er expliziter war oder impliziter, ob er zum Thema geworden ist oder nicht. Also ich glaube, dass alles, was wir erleben, ja, uns in diesen Speicher hinein zulädt und auflädt, und das steht uns dann irgendwo zur Verfügung. Und da bin ich nicht anders hingelangt wie Sie und jede und jeder da herinnen. Ja? Also da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied. Nur gibt es einen Unterschied wahrscheinlich im Bewusstsein. Und durch so eine Auseinandersetzung, wie ich sie jetzt gemacht habe, sind mir halt gewisse Prozesse jetzt vertrauter geworden und ich kann sie verbalisieren und ich kann sie in einem anderen Maß vielleicht zwischenzeitlich vermitteln, wenn man sie kontinuierlich beobachtet und so.
Man kann es auch zulassen, ja, dann, wenn man weiß, jetzt passiert genau, dieser Prozess.
Und man kann sie kultivieren. Mhm. Ja.
Kann man das auch trainieren? Ich habe gelesen, Manager werden heute trainiert, jetzt auf diese Bauchentscheidungen oder Intuition, weg jetzt vom rationalen Denken. Ist das möglich, dass man das trainiert?
Ja.
Ja?
Ja. Ja. Eindeutig, das beantworte ich eindeutig mit ja. Ja. Also Sie müssen einfach, das war ja auch mein Versuch in der letzten Phase zu sagen, man muss beobachten, wie der Prozess läuft, was dort entscheidend ist für den Prozess, welche Elemente förderlich sind für ihn. Also noch einmal die klare Frage, das Zeitgeben, den Raum schaffen, das Abstand halten, die Bedingungen, die persönlichen Bedingungen, mhm. Ja, das Beobachten, Orten der Gefühle. Also noch einmal, die Intuition steigt aus ganz was Vagem auf. Wird ein ganz vages, unfassbares Gefühl, wird als Gefühl klarer, Sie können es dann sogar benennen, Hitze, Kälte, liegt da oder liegt da, Verspannung, es ist körperhaft und emotional, es bedrückt mich, erheitert mich, ja, und dann wird es zum Verstehen und bringt in den Verstand vor, ja. Und wenn Sie den Prozess immer wieder vollziehen und immer wieder beobachten, dann werden Sie mit ihm vertrauter und Sie, glaube ich, üben sich in dem ein und fühlen sich mehr zu Hause und er steht Ihnen anders zur Verfügung.
Alexander,
ja.
Was mich jetzt interessieren würde, also Intuition zuzulassen.
Bitte?
Intuition sozusagen zuzulassen,
ja.
Wie Sie es beschreiben, das ist ja sozusagen, könnte man sagen, eine Technik zur Entscheidungsfindung auch.
Ja. Ja.
Sozusagen
ja.
Die, was man immer wieder hört sozusagen, ist, dass ganz stark verknüpft ist mit dem Thema emotionale Intelligenz oder eben sozusagen intuitive Entscheidungen oder Bauchgefühl, diese Hoffnung, dass diese Entscheidungen bessere Entscheidungen sind.
Ja.
Jetzt schwingt für mich da eben oft mit in dem Besser, sozusagen eine Wertung, die heißt dann für alle gut. Also es wird dann für alle besser und die Welt wird schöner und so weiter und so fort. Das ist aber eigentlich wahrscheinlich gar nicht der eigentliche Punkt, oder, der Intuition. Also an sich ist es ja Technik. Sie können ja die Frage so stellen, dass sie eben auch das tut, was, sage ich jetzt mal, jeder Manager permanent tut, nämlich das Geld mehren seiner Firma zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, hier kann jemand sozusagen tief emotional und mit einem größeren Radius eine bessere Entscheidung für diese Frage beantworten, aber jetzt ist es keine bessere im Sinne von für alle oder so,
also
kollektiv besser.
Ja, ja.
Sehen Sie das auch so? Oder
ja, sehe auch so, ja.
Ja,
also ich sehe das auch so, ja. Also das ist eine Sache, die hat mit Ihrer Motivation viel zu tun. Ja? Also aus der Motivation, wofür setzen Sie das ein, entsteht dann, ob das besser ist oder nicht. Wollen Sie den Umsatz steigern, ja, durch eine kreative Neuentwicklung? Ja? Oder wollen Sie zur größeren Einsicht oder zur kreativeren, erfüllteren Leben kommen? Das Ausgangsmotiv entscheidet natürlich auch das Ergebnis und beeinflusst mit. Sieht es auch so wie Sie. Ich habe ein bisschen ein Problem. Es ist einerseits richtig zu sprechen von einer Technik, ja, weil sonst könnte man nicht drüber reden, dass es Elemente gibt, die erlernbar sind und die man vermitteln kann. Aber man muss auch wieder sehr, sehr vorsichtig sein, weil der Technikbegriff, der macht es zu mechanistisch, ja. Und da würde ich auch wieder ganz stark davor warnen. Also ich bin nicht ganz, mir geht's nicht ganz gut und ich bin nicht ganz rund mit dem Begriff Technik, ja, in dem Zusammenhang. Das ist ein bisschen zu einfach
gesprochen. Ja, das ist so ein gewolltes, jetzt warte ich auf eine Intuition.
Ja, ja.
Also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, weil die kommt ja eigentlich blitzartig, dass man die Lösung oder eben die Entscheidung trifft. Also das denke ich mal.
Ja, Sie müssen schon, es gibt schon sowas wie einen aufnehmenden Geist. Ja? Man kann sich schon, aber
ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so und jetzt warte ich auf die Intuition, ganz banal gesprochen.
Ja, die sucht sich ihren Zeitpunkt sicher selber.
Genau, eben dann, wenn man ihn gar nicht erwartet.
Ja, aber es ist ein Unterschied, ob sie im Tunnelblick sind, ja, das, oder ob sie auf Empfangsstation mit einem breiten Horizont gehen.
Ja, das verstehe ich. Frau Galil?
Ja, ich denke da an eine Technik, die zum Beispiel im Zen-Buddhismus angewendet wird.
Ja.
Also da ist eigentlich durch das Meditieren, durch das Leermachen, kommt diese Intuition.
Ja.
Also das wäre auch ein Weg, also ich bin keine Meditierende, aber es wäre auch ein Weg, vielleicht sowas zu trainieren, ich weiß es nicht.
Ja. Ja, also ich kann Ihnen ja verraten, dass mir das zugänglich und vertraut ist, das Thema. Also das ist einer meiner Quellen, aus denen ich beziehe. Nur wenn ich von Meditation rede, dann gibt es so viele Formen, dass sie unter Umständen auf vollkommen falsche Vorstellungen gelenkt werden. Darum ist das ein bisschen heikel. Aber das ist ein ganz wichtiger und kann ganz ein fruchtbarer Zugang sein. Also die Intention, die Meditation, die auch ich immer wieder mal praktiziere, die hat mit dem Zen viel zu tun und die ist ein Offensein und nicht irgendwo sich in Visionen oder sowas zu verstricken, sondern ganz offen sein für das, was im Augenblick da ist. Das Leersein in dem Sinne, als dass man nicht, in dem Sinne, als dass man sich jetzt nicht auf gewisses Thema fokussiert, sondern dass sie offen sind und leer für den Augenblick, bereit und rezeptiv für den Moment.
Herr Brettl?
Und dann war da noch.
Ja. Bitte, ich stelle mir vor, dass das Komponieren sowohl mit Worten als auch mit Noten sehr viel mit Intuition zu tun hat.
Ja.
Und wie ist es zu erklären, dass zumindest in vergangenen Zeiten da die Männer gegenüber den Frauen in der Mehrzahl gewesen sind, was die Musik, also das Komponieren mit Noten betrifft? Weil beim Komponieren mit Worten scheint es umgekehrt zu sein.
Das kann ich Ihnen nicht gut beantworten. Ich glaube, dass das ein rein kulturelles Phänomen ist, nichts anderes. Ja. Also dass einfach den Männern der Zugang zu diesen Themen viel leichter war und es selbstverständlicher war, da muss sich eine Frau ganz anders, das war einfach nicht im Bild. Ja. Und das gilt aber nicht nur das gilt für die Literatur und das gilt für die Architektur. Wie ich Architektur studiert habe, waren wir 60 Männer und eine Frau. Ja. Und das ist also so lange ja wieder noch nicht her. Also das gilt für alle Bereiche. Ja. Nicht nur für Kreative, glaube ich.
Ein Mikro hier noch, bitte. Okay. Danke.
Sie haben den neuen Analphabetismus angesprochen.
Ja.
Führt das nicht auch zur emotionellen Verarmung? Und zum anderen das Problem, dass wir alle vorgefertigte Bilder schon bekommen, Internet, Fernsehen und so weiter.
Ja.
Was halten Sie von dieser Sache?
Ja, das führt nicht, sondern das ist emotionale Verarmung. Wissen Sie, das ist die Unfähigkeit, dass man Begriffe aufladen kann. Mit Gefühlen und Emotionen, mit Atmosphären und Bildern.
Beim Lesen ist es möglich.
Ne? Ja, beim Lesen, die lesen ja einen Satz vor, wir verstehen den Satz, aber der versteht den Satz nicht, da gibt es nichts. Und das hat damit zu tun, wahrscheinlich, das ist nicht meine Interpretation, sondern die gibt es ja viel, dass diese Dinge alle schon so vorgefertigt, verpackt und serviert werden, dass wenn man diese Bilderwelten schon fertig verpackt hat und nie mehr Bilder selber entstehen lassen muss. Das ist ein Grund, wieso ich eigentlich zunehmend Vorträge und auch Vorlesungen lieber ohne Bilder halte. Ja? Damit die Fähigkeit in den Zuhörern gefördert wird, wieder diese Welten, die ich versuche ja durch Worte auszulösen, dass die selber entstehen und die sind dann viel spannender, viel vollständiger, Ja, ich meine, wer hat es nicht erlebt, in der Kindheit ein Buch gelesen zu haben und es dann als Film gesehen zu haben und vollkommen enttäuscht zu sein? Ja, weil diese eigene Welt ja viel reicher, viel vollständiger, viel umfassender ist. Ja, und wenn man einem diese Fähigkeit abhanden kommt, dann ist es die neue Form wirklich geistiger, emotionaler Verarmung und des neuen Analphabetismus.
Ich glaube, jetzt müssen wir langsam Schluss machen. Eine Frage noch.
Mhm. Dort war noch einmal
bitte.
Eine.
Also. Sie wollten noch?
Ja.
Ja, bitte.
Und zwar, kommt das nicht aus dieser Rastlosigkeit heraus? Weil wenn ich etwas machen will, dann habe ich eine bestimmte Zeit vorgegeben und das muss innerhalb dieser Zeit ein Produkt entstehen. Mhm. Und das ist ein Grundschema unserer Zeit. Mhm. Und da hat natürlich die Intuition wahrscheinlich dann weniger Platz, weil die braucht ja Zeit.
Ja, ja. Also die Intuition kann extrem schnell sein. Ja? Die Intuition kann einem auch helfen für Dinge, für die man normalerweise nicht viel Zeit hat. Also das Problem der Intuition ist nicht die Zeitknappheit, sondern das Problem der Intuition ist, dass sie keine Freiräume mehr hat. Wenn unser Leben permanent von Dingen bestimmt wird, die auf Zeit- und Termindruck gemacht werden müssen und wenn es keine Freiräume gibt, schon nicht bei den Kindern beginnend, wo sozusagen das freie Flanieren, das geistige Verarbeiten und Verdauen Platz greift, ja, dann hat sie keine Chance mehr. Wenn aber diese Freiräume grundsätzlich bestehen, dass man mit denen immer wieder eintauchen kann in dieses Repertoire, ja, dann kann Intuition, und da gibt es ja den Geistesblitz, das ist ein Begriff, der auch eine Erscheinungsform der Intuition ist, dann hat der eine Chance. Ja? Aber ich glaube einfach, dass wir brauchen, und das ist ja auch neben den emotionalen, gibt es in der Literatur unglaublich viel, die sich mit der Zeit, Tempo, Geschwindigkeit, Beschleunigung befasst. Ja,
ja. Das war äußerst interessant. Also ich bin einen Schritt weiter gekommen. Vielen Dank. Und ich möchte ganz kurz noch schnell das nächste Programm ankündigen. Heute anschließend gibt es die Fledermäuse. Fledermausschutz und Forschung in Österreich. Vortragender ist Guido Reiter. Gastgeber ist Alexander Wilhelm. Beginnt um 22 Uhr, gibt es noch eine Verschnaufpause dazwischen, aber ich möchte noch hinweisen, am Montag, also am 8.11. ein regulärer Kepler-Salon, 19.30 Uhr, da gibt es das Dorf-TV, ist Gast im Kepler-Salon, einfach produzieren und senden. Vortragende sind Gabriele Kepplinger und Georg Ritter. Und eine Ankündigung noch, vielleicht wird einige von Ihnen das interessieren. Am Sonntag, den 14.11. um 10.30 Uhr gibt es eine philosophische Matinee, die sogenannte Butterbrot-Matinee, weil das gibt es auch gratis dazu. Das Thema ist unerreichbar nahe, die Sehnsucht in uns allen. Der Vortragende ist Peter Strasser, Philosoph und Autor aus Graz. Ja, das Programm, diese kleinen Folder dürfen Sie natürlich gerne mitnehmen und das ist das Quartalsprogramm bis zum Jahresende für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind und das noch nicht erhalten haben, können Sie gerne mitnehmen. Ich danke vielmals Roland Neiger für Ihre Ausführungen und für den tollen Abend heute. Auf Wiedersehen, danke für Ihr Kommen. Bleiben Sie noch oder wechseln Sie woanders hin, wie Sie wollen. Kepler Salon hat noch 2 Stunden mindestens noch geöffnet. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.